Der Literaturbrunch mit Klaus. Sie hören heute und in den nächsten beiden Sendungen des Literaturbrunches Auszüge aus den Erinnerungen von Klaus Mann. Bisher habe ich im Literaturbrunch Erzählungen, Novellen und Auszüge aus Romanen gelesen und werde dies auch weiterhin tun. Mit den nächsten Lesungen mache ich eine Ausnahme, da die Lebenserinnerungen ein wichtiges Zeitdokument sind. Ich lese Texte, die vom Ende des Zweiten Weltkrieges handeln. Meiner Meinung nach sind dies vor allem für Jugendliche interessante Informationen. Ich habe die Ausschnitte neu sortiert und sie mehr nach inhaltlichen Kriterien geordnet. Im März 1933 floh Klaus Mann ins Exil, zunächst nach Paris, dann nach Amsterdam. Dort wurde er zu einem der wichtigsten Vertreter der Exilliteratur. 1934 wurde er aus dem Deutschen Reich ausgebürgert. 1938 verließ er Europa und kämpfte in Amerika für ein anderes Deutschland. 1943 erhielt er die amerikanische Staatsbürgerschaft und nahm 1944 am Feldzug der Alliierten in Italien teil. Die Lesungen sind teilweise Briefe an seinen Vater, in denen er seine Eindrücke schildert. Sie hören jetzt einen Brief. An Professor Thomas Mann, New York, US Press Camp Rosenheim, Bayern, den 16.05.1945. Dies ist ein Geburtstagsbrief. Mein feierlich bewegter Gruß zu deinem 70. Der Gruß kommt aus Bayern, beinahe aus München, wodurch seine Feierlichkeit bis ins Wunderliche und Wunderbare gesteigert wird. Ich habe auch unser Haus gesehen. Ich war in der Poschinger Straße. Aber noch die wunderlichsten und wunderbarsten Abenteuer wollen fein ordentlich der Reihe nach berichtet sein. Also, die Sache ist die, dass mein ausgezeichneter Vorgesetzter, Oberst Neville, Herausgeber der Stars und Stripes in Rom, auf die bemerkenswert gute Idee gekommen ist, mich als Sonderberichterstatter oder Special Correspondent nach Deutschland zu schicken. Am 2. Mai ergaben sich die deutschen Truppen in Italien. 3 Tage später, am 5. zog ich los, begleitet von einem tüchtigen und wohlgelaunten Fotografen namens Dewsbury. Er hat auch die Bilder von unserem Haus gemacht, die ich diesem Brief beilege. Wir reisten in einem Jeep, Dewsbury natürlich am Steuer, denn chauffieren kann ich immer noch nicht. Es war eine schöne Fahrt, eine rechte Frühlings- und Ferienreise von Rom nach Florenz und weiter über Bologna und Verona nach Bolzano. Je mehr wir uns den Alpen näherten, desto häufiger wurden die Begegnungen mit deutschen Soldaten, wobei es sich nicht etwa um abgesprengte kleine Gruppen oder isolierte Individuen handelte, sondern um völlig intakte, wohl ausgerüstete, ziemlich starke Truppeneinheiten unter der kompetenten Aufsicht von deutschen Offizieren. Keine Spur von Panik oder Meuterei. Wenn die Wehrmacht vor Stalingrad, in Tunis, auch in Frankreich einen moralisch-militärischen Kollaps erlitten hat, hier in Italien kann von dergleichen kaum die Rede sein. Die Armee des Marschalls Kesselring, von der wir uns so lang den Weg zur Po-Ebene versperren ließen, wird immer noch formidabel. Im Feld unbesiegt, wie die Deutschen nach ihrem vorigen Debakel mit charakteristischer Arroganz von sich zu sagen pflegten. Diese Arroganz bleibt auch diesmal wieder ungebrochen. In Deutschland selber freilich kann man jetzt viel zerknirschte Reden hören. Die Niederlage ist zu eklatant. Man gibt sie zu. Geleugnet wird nur noch die eigene Schuld. Nicht so die Lanze in Norditalien und Südtirol. Die halten den deutschen Zusammenbruch für einen Trick, und können es kaum erwarten, Seite an Seite mit uns nach Moskau zu marschieren.
Die Deutschen und die Angloamerikaner gehören zusammen, versicherte mir ein ziemlich prominenter Häuptling der SS in einem Gefangenenlager nicht weit von Trento. Die SS-Formationen sind die einzigen, die mindestens im Prinzip von uns interniert werden, während alle übrigen deutschen Regimenter, teilweise noch bewaffnet, ganz unbehelligt ihres Weges ziehen.
»Und warum gehören wir zusammen?« fragte rhetorisch der Häuptling, um alsbald triumphierend festzustellen,
»weil wir rassische Verwandte sind, klar, Mensch!«
Der Deutsche und der Angloamerikaner hat nordisches Blut und nordische Kultur, im Gegensatz zum Russen, der überhaupt keine Kultur besitzt.
»Ich war doch selber dort, ich weiß Bescheid.
Der Russe wäscht sich nicht, der Russe hat kein Familienleben.«
»So was von Unkultur, Bildung, Disziplin, Gemüt, beim Russen nicht vorhanden. Und dieser Barbar will über Europa herrschen? Euch Angloamerikanern passt das genauso wenig in den Kram wie uns.
Da aber der Russe angeblich euer Alliierter ist, hat man sich einen Schwindel ausgedacht. Unsere Niederlage.
Ein Witz. Alles abgekartet. Nächste Woche geht es wieder los. Wir Deutsche mit euch Amerikanern gegen die Bolschewisten.
Der Goebbels hat immer gewusst, dass es so kommen wird. Ein Schlaumeier, unser Goebbels.
Sie glauben doch nicht, dass der wirklich tot ist?
Lauter Gräuelmärchen, russische Propaganda.
Und was den Führer betrifft.
Hier dämpfte der Räuberhauptmann seine Stimme zu geheimnisvollem Raunen.
Na, da gibt's wohl nicht den geringsten Zweifel. Hitler lebt, klar, Mensch.
In seinem Blick mischte sich feuchte Innigkeit mit kalter Tücke, eine nicht sehr angenehme Kombination, der man gerade bei Nazis ziemlich oft begegnet.
Das Gerücht, dass Adolf Hitler noch am Leben sei und sich irgendwo in Bereitschaft halte, wird überall diskutiert.
Die meisten Deutschen, auch solche, die angeblich immer gegen den Führer gewesen sind, scheinen dieses Märchen durchaus ernst zu nehmen.
Ist Hitler tot?
Immer wieder stelle ich die Frage und immer wieder ist die Reaktion die gleiche. Ein schlaues Blinzeln, ein verlegenes Achselzucken. Nur ein einziger, Hermann Göring, antwortet mir mit einem klaren, festen Ja. Aber davon später.
Noch schlimmer als die übertrieben zahlreichen Todesnachrichten sind die Begegnungen mit gewissen Überlebenden, die eigentlich nicht mehr ganz am Leben sind.
Wer aus der Hölle kommt, der trägt ein Mal. Wer das Mal trägt, der nimmt sich gespenstisch aus in unserer Mitte.
Erinnerst du dich an Tante Mimi, Onkel Heinrichs geschiedene Frau?
Eine Pragerin, du weißt schon noch, so eine dicke, bunte, muntere.
Nun, ich habe sie wiedergesehen, vor 14 Tagen etwa in einer böhmischen Ortschaft namens Theresienstadt.
Dort hatte Tante Mimi zeitweilig logiert, mehrere Jahre lang.
Nicht ganz aus freien Stücken übrigens.
Die böhmische Ortschaft namens Theresienstadt war ein Konzentrationslager und Tante Mimi ist Jüdin.
Zu ihrem Glück, das Wort klingt paradox und zynisch in solchem Zusammenhang, hatte sie ein halbarisches Töchterlein aufzuweisen, Kind des politisch Suspekten, aber nicht jüdischen Heinrich Mann, weshalb Auschwitz und die Gaskammer ihr erspart geblieben sind.
Theresienstadt galt als Vorzugslager.
Ich habe es mir also angeschaut,
dies vergleichsweise privilegierte Ghetto. Es ist die Hölle. Der heuchlerische Anstrich von Ordnung und Korrektheit, keine Galgen oder doch nicht sichtbar, macht das Inferno erst recht infernalisch. Ich habe mir die Tante Mimi angeschaut. Wie sieht sie aus nach 5 Jahren Vorzugslager? Nicht mehr dick und bunt, auch nicht mehr munter. Ein Schatten ihrer selbst ist Tante Mimi. Vom Fleisch gefallen, halb gelähmt, gebückt, verhutzelt, eingeschnurrt, mit dünnen weißem Haar, zittrigen Krallenfingern, die fahle Miene grimassenhaft verzerrt, mit schiefem Mund und starrem Leidensblick. Eine Gerettete? Nein, ein Gespenst. Sie trägt das Zeichen. Indessen sind mir auch Menschen vorgekommen, Charaktere von besonderer Vitalität und Zähigkeit, die das Furchtbare in guter Form überstanden haben. In der Tschechoslowakei, auch in Deutschland und Österreich sitzen viele frühere Häftlinge jetzt in hohen Ämtern. Manche, wie der Regierungspräsident von Thüringen, Hermann Louis Brill, mit dem ich in Weimar eine ausführliche Unterhaltung hatte, sind 7, 8, ja 10 Jahre lang durch die Schrecken von Dachau, Buchenwald, Oranienburg gegangen. Das Phänomen einer solchen Widerstandskraft wirkt am erstaunlichsten, wenn wir ihm bei einem sehr nahen Freund begegnen, bei einem Menschen also, den wir nicht nur mit seinen imposanten und attraktiven Zügen, sondern auch mit seinen Schwächen kennen. Gestern traf ich hier meine sehr liebe, sehr alte Freundin Mopsa Sternheim. Woher kam sie? Aus Ravensbrück, dem Frauenlager. 18 Monate lang ist sie dort gewesen, nach fürchterlichen Tagen im Folterkämmer der Pariser Gestapo. Sie hatte es mit der französischen Resistance gehalten, weshalb ihr von den Deutschen sämtliche Zähne ausgeschlagen wurden. Aber lachen kann sie immer noch. Oder schon wieder. Vorläufig ohne Zähne. So stark ist sie. Und hat doch ihre Schwächen, die ich kenne. Ihre Kräfte aber hatte ich wohl nicht ganz richtig eingeschätzt. 18 Monate im Höllischen. Wem würde da das Lachen nicht vergehen? Mir ist schon fast vergangen, obwohl ich nie in Ravensbrück gewesen. Was Deutschland angeht, so interessieren dich vermutlich vor allem die Überlebenden unter den alten Bekannten. Gerade von ihnen jedoch halte ich mich im Ganzen fern. Umso willkommener muss mir, schon aus journalistischen Gründen, der Kontakt mit möglichst vielen Fremden sein. Die Gesichter und Stimmen wechseln, die Worte aber scheinen stets dieselben. Alle Deutschen bestehen darauf, nichts gewusst zu haben, was sich auf die Gaskammern bezieht. Alle sagen, dass sie von Anfang an dagegen waren, gegen Hitler nämlich. Und wenn er nun den Krieg gewonnen hätte? Aber lassen wir diese Fragen. Da er doch nun einmal verloren hat, verspielt, wie man hier sagt, will niemand sein Freund gewesen sein. Dies muss nicht so bleiben. Schon in ein paar Jahren vielleicht ist Hitlers Name wieder hoch geehrt. Auch halte ich es nicht für ausgeschlossen, dass es selbst heute Deutsche gibt, die ihrem Führer im stillen Kämmerlein die Treue halten oder ihn sogar im vertrauten Kreise rühmen. Öffentlich aber hält man sich zurück, besonders in amerikanischer Gesellschaft. Nazis, so stellt sich jetzt heraus, hat es in Deutschland nie gegeben. Selbst Hermann Göring war im Grunde keiner. Lauter innere Emigration. Plötzlich entdecken alle ihre demokratische Vergangenheit und, wenn irgend möglich, ihre nicht-arische Großmama. Jüdische Ahnen sind enorm gefragt. Die feinsten Leute, Emil Jannings zum Beispiel, haben sich über Nacht ein wenig semitisches Blut zugelegt. Zum Verständnis des Folgenden eine kurze Biografie von Emil Jannings. Mit Filmen wie »Sein letzter Befehl«, »Faust« und »Der blaue Engel« schrieb Jannings in den 20er und 30er Jahren Filmgeschichte, spielte an der Seite von Marlene Dietrich und Cary Cooper. Joseph Goebbels und Benito Mussolini verehrten ihn. Jannings war der erste Schauspieler überhaupt, der für seine Arbeit mit einem Oscar ausgezeichnet wurde. Goebbels arbeitete fortan eng mit Jannings zusammen, ernannte ihn zum Staatsschauspieler und Reichskultursenator. Als Repräsentant des deutschen Films machte Jannings Staatsbesuche bei Mussolini, der ebenfalls ein Verehrer von Jannings war. Jannings übrigens gehört zu den sehr wenigen alten Bekannten, denen ich bisher meine Aufwartung gemacht. Nicht aus purer Freundschaft, wohlgemerkt, sondern aus beruflichem Interesse. Von Salzburg aus fuhr ich eines Tages zum Wolfgangsee, wo ich in seinem schönen, reichen Haus alles wie früher fand. Ciao, Hund und Papagei, Frau Gussi, Freund Ruth und Emi selber, dick und jovial. Ein Biedermann mit falschen kleinen Augen und schweren, hängenden, dabei beweglichen und expressiven Zügen. Ich, ein Nazi? Die Idee schien ihm belustigend, aber zugleich empörend. Haha, mein Junge, da kennst du aber deinen Emil nicht. Worauf er ernst, fast innig wurde. Nun lass dir mal erzählen. Den Arm auf meiner Schulter, die großflächige und ausdrucksstarke Mimenphysiognomie sehr nah an mich herangerückt, ließ er mich seine tragische Geschichte wissen. Ein Verfolgter war er gewesen, ein Märtyrer. Goebbels hatte ihn gehasst, vor allem wegen der schlechtrassigen Großmama, aber auch, weil unser Emil die demokratischen Ideale nicht verleugnen wollte. Du weißt ja, wie ich bin. Sein Gesicht, gar nahe zu dem meinen, war von einer Redlichkeit, wie man sie höchstens bei sehr alten Hunden findet. Ich kann den Mund nicht halten. Jetzt auch noch feuchte Augen. Offenbar, er hatte nichts verlernt, war schauspielerisch in großer Form geblieben. Man sehe gerne seine neuen Filme, den Ohm Krüger etwa. Ohm Krüger? Er wehrte ab, wollte nichts davon hören. Ein schlechter Film, rief er aus, wobei er täppisch brav durchs Zimmer stapfte. Ein Scheißfilm, rief er markig. So ein Nazi-Dreck. Hätte ich mich doch nie darauf eingelassen. Aber was sollte ich tun? Ich bin gezwungen worden. Nicht, als ob meine eigene Freiheit, mein eigenes Leben mir so wichtig wären. Aber man ist Familienvater, hat Weib und Kind. Sollte ich meine Auguste darben lassen? In dramatisch bewegten oder rührseligen Augenblicken wird aus der mondänen Gussi eine matronenhaft schlichte, gleichsam altdeutsch holzgeschnitzte Auguste. Und mein Kind hier, meine kleine Ruth. Seine Gebärde und der nasse Blick schienen einem sehr jungen, höchst gebrechlichen Geschöpf zu gelten, während Fräulein Ruth doch eher stämmig und übrigens schon an die 40 ist. Was wäre aus ihr geworden? So hatte er also, Weib und Kind zuliebe, die Hauptrolle im Nazi-Film akzeptiert, mitsamt der fetten Gage. Aber ein Nazi... Nein, von Anfang an dagegen. Unter den vielen Menschen, mit denen ich mich in Deutschland unterhalten habe, gab es nur einen, der den Mut oder die immerhin eindrucksvolle Frechheit hatte, für Hitler einzutreten. Diese originelle Persönlichkeit war eine Frau und übrigens keine Deutsche. Winifred Wagner, geboren Williams, Adoptivtochter des Musikers Klingworth, ist englischer Herkunft. Ich besuchte die Dame in ihrem Landhaus bei Bayreuth. Wir sprachen über Hitler. Ob wir befreundet waren? Aber gewiss doch. Certainly. And how? Sie schien auch noch stolz darauf. Hoch erhobenen Hauptes, üppig und blond saß sie mir gegenüber, eine Walküre von imposantem Format und imposanter Unverfrorenheit. »Er war reizend«, sagte sie aggressiv. »Von Politik verstehe ich nicht viel, aber von Männern eine ganze Menge. Hitler war charmant, ein echter Österreicher, wissen Sie? Gemütvoll und gemütlich, und sein Humor war einfach wundervoll.« Auch eine Charakterisierung. War aber doch erfrischend, die Begegnung mit der unverschämt unverlogenen Schwiegertochter des deutschen Genius. Genug und mehr als genug, sei mir gegrüßt und bitte, wo irgend möglich, beantworte mir meine Fragen. Sie hörten heute im Literaturbrunch die erste Lesung aus den Lebenserinnerungen von Klaus Mann. Es las Klaus Reibisch. Sie hören heute im Literaturbrunch die zweite Lesung aus den Erinnerungen von Klaus Mann. Es liest Klaus Reibisch. Klaus Mann kommt über Salzburg nach Deutschland. Er ist über die Zerstörungen in Deutschland gut informiert, ist aber dann doch erschüttert über das Ausmaß der Zerstörungen, vor allem als er in seine Heimatstadt München kommt. Sie hören jetzt die besonderen Erlebnisse, die Klaus Mann bei der Besichtigung der eigenen Villa in München hat. Diese ist nämlich nicht unbewohnt und so erfährt er einiges über die früheren Bewohner und die Zucht des nordischen Menschen. Jetzt der Text. Ja, auch unseres steht. Zunächst hielt ich es für unbeschädigt. Auf den ersten Blick nimmt sich das alte Ding gar nicht so übel aus. Der reine Bluff, wie ich bei näherem Hinschauen alsbald konstatieren musste. Das Gerüst hat standgehalten, aber nur als Attrappe und hohle Form. Drinnen ist alles wüst und ausgebrannt, wie in Hitlers Berghof. Über zerborstene Stufen klettere ich zum Portal und schlüpfte durch ein rußgeschwärztes Loch. Wohin? Wo befand ich mich? Doch nicht in unserer Diele. Die war größer gewesen, mindestens doppelt so groß und überhaupt ganz anders. Durch Schutt und Asche tastete ich mich weiter ins Haus hinein. Fremd, fremd, fremd und doch auch wieder nicht. Hier, dieser Fensterbogen schien urvertraut, auch der Kamin hatte die alte Form. Es war also doch die Diele. Aber dann lege Mieleins Salon zur rechten Hand und dort drüben, links, müsste das Esszimmer sein. Stattdessen gab es dort durchaus unbekannte Räumlichkeiten. Hier stimmte etwas nicht. Man hatte neue Wände eingebaut. Aus 4 großen Räumen waren 6 kleinere geworden. Das Schrumpfungsphänomen beruhte diesmal nicht auf Täuschung, sondern war objektiv vorhanden. Ob es auch in den oberen Stockwerken geschrumpfte Zimmer gab? Ich hätte gern nachgeschaut, musste aber mangels einer Treppe darauf verzichten. Nachdem wir uns noch ein wenig in den öden Parterrestuben umgetan, riskierten wir eine Expedition in den halb verschütteten Keller und fanden von dort aus schließlich den Weg zurück ins Freie. Dewsbury, der fleißig Interieuraufnahmen gemacht hatte, wollte nun die Front des Hauses, diese scheinbar solide Blufffassade, von der Straße her fotografieren. Während mein Begleiter mit der Kamera beschäftigt war, schlenderte ich durch den Garten, wo Unkraut und Blütenbüsche sich ebenso provokant hypertrophisch entwickelt hatten wie draußen in der Föhringer Allee. Mir war seltsam zumute, wunderlich und verwunschen. Verwilderter, wildfremder Garten mit zugewachsenen Pfaden und zerstörter Mauer. Und doch war dies die vertraute Hecke, der immer gekannte, nie vergessene Kastanienbaum, der Fliederstrauch traumferner Frühlingsnächte. Das Haus, vom Garten her gesehen, wollte wieder recht schmuck und gediegen scheinen, mit Efeu umrankter Terrasse, grünen Fensterläden und dem hübsch geschwungenen Balkon vor Mileins Schlafzimmer im ersten Stock. Alles lug und trug, foppende Kulisse, hinter der es nichts gibt, nicht einmal eine Treppe, auf der man in die oberen Stockwerke gelangen könnte. Im zweiten Stock liegt mein Zimmer, gleichfalls mit Balkon. Du erinnerst dich? Auch dieser Balkon ist wohl erhalten. Ich spähte hinauf, nicht ganz ohne Wehmut. Es wäre doch nett gewesen, das Zimmer wiederzusehen, mochte es gleich geschrumpft sein. Wie schade, dass es keine Treppe gab. Da entdeckte ich das fremde Mädchen. Das fremde Mädchen stand auf dem Balkon vor meinem Zimmer, bewegungslos, ein wenig geduckt hinter der Balustrade. Wahrscheinlich hatte sie sich schon die ganze Zeit dort oben aufgehalten und meiner träumerischen Promenade zugeschaut. Ich winkte ihr zu, aber sie reagierte nicht, sondern blieb völlig starr, als glaubte sie sich noch immer unbemerkt. Hatte sie Angst vor mir? Freilich, ich trug die Uniform des Feindes. »Was machen denn Sie da oben?« Keine Antwort. Da ich meine Frage wiederholte, zuckte sie die Achseln. »Ich wohne hier. Haben Sie was dagegen?« Hatte ich was dagegen? Kaum. Nicht eigentlich. Ich war nur überrascht. Wo wohnte sie? In meinem alten Zimmer? Dies verneinte sie. Das Zimmer sei kaputt. Auf dem Balkon habe ich mich eingerichtet. Solang es nicht regnet, ist es soweit ganz gemütlich hier. Aber wie kam sie hinauf? Es gab doch keine Treppe. »Helfen muss man sich können«, schrie sie mir zu, immer noch mit misstrauisch verkniffener Miene. Sie hatte etwas konstruiert, eine Art von Leiter an der Rückseite des Hauses. »Nicht sehr bequem«, wie sie mit einem gewissen Nachdruck konstatierte, wahrscheinlich, um mich von einem Besuch abzuschrecken. »Aber für mich tut's es. Ich bin nämlich Alpinistin, wissen's? Eine Bergsteigerin bin ich.« Nun lächelte sie sogar ein bisschen. Indessen wurde ihr Gesicht gleich wieder böse und verkniffen, als ich erklärte, dass ich zu ihr wolle, trotz der Unbequemlichkeit. »Es wird Ihnen nichts geschehen«, fügte ich begütigend hinzu. »Sie sollen von Ihrem gemütlichen Balkon nicht vertrieben werden. Zeigen Sie mir die Leiter.« Es war eine halsbrechende Kletterpartie, aber ich schaffte es, dank den kundigen Ratschlägen und Anweisungen, die mir das Mädchen, hilfreich, bei aller Mürrischkeit, durch die Dachluke zurief. Schließlich standen wir uns gegenüber.
»Na, jetzt sehen Sie es ja selber.
dass hier nichts zum Requirieren gibt.« So begrüßte sie mich, wobei sie mit nachlässig verächtlicher Gebärde zur Decke wies, durch deren weite Löcher und Risse der Nachmittagshimmel leuchtete. »Kaputt!« Sie wiederholte das Wort in der Annahme wohl, dass ich des Deutschen nicht recht mächtig sei. »Alles kaputt, nix gut, understand?« Sie war wohl kaum älter als 25, aber schon irgendwie verblüht. Mit unreiner, fahler Haut und einer verdrossen, eigensinnigen Stirn unter dem straffen Scheitel. Ohne zu lächeln, mit feindlich verschlossener Miene gleitet sie mich durch eine Flucht von Dachkammern, die in unseren Speicher eingebaut worden sind und auf deren lamentablen Zustand meine Führerin mich immer wieder hinweisen zu müssen glaubte. »Kaputt! Nix gut!« Sie blieb dabei. Auch in meinem Zimmer, wild, wildfremd, mit makabren Resten von Urvertrautheit, deutete sie, nicht ohne Schadenfreude, zum zerrissenen Plafond. »Nix gut, understand?« Draußen auf dem Balkon aber sah es in der Tat fast gemütlich aus. Das Matratzenlager, mit Kissen und Decken reichlich ausstaffiert, wirkte recht komfortabel. Auf dem niedrigen Tisch daneben gab es sogar Blumen und ein Buch. Auch Weckeruhr, Stuhl und Waschgeschirr waren vorhanden. Ich lobte das Arrangement, gab aber meiner Befürchtung Ausdruck, dass es nachts unter freiem Himmel doch wohl um diese Jahreszeit noch etwas frostig sei. Das Mädchen, durch Lob und Anteilnahme zutraulicher gemacht, verteidigte ihren Balkon und das Münchner Wetter. Das bisschen Kälte, eine Alpinistin war Schlimmeres gewohnt. Und überhaupt, wer wollte wählerisch sein heutzutage? Sie sei dreimal ausgebombt worden, zuletzt im Hause einer Schwägerin, die ihrerseits nicht mehr lebe. »Verbrannt vor meinen Augen!« Die Stimme des Mädchens bebte bei diesen Worten, klang aber gleich wieder ruhig und gelassen, etwas trotzig vielleicht, aber nicht eigentlich bitter oder schmerzbewegt. Mit monotoner Sachlichkeit zählte sie ihre Verluste auf. Die Eltern tot, vom Herzschlag hingerafft, aus Gram über das Bombardement der Wohnung. Der Bräutigam in russischer Gefangenschaft verschollen. Ein Bruder, kriegsverletzt, beide Beine hin, der andere gefallen vor Stalingrad. Und nun die Schwägerin. »Man ist halt ganz alleinig«, stellte das Mädchen, nicht klagend, eher trotzig. »Ka Verwandten mehr und ka Bräutigam, ka Geld und ka Wohnung. Durchzwatzeln muss man sich halt. Und ein bisschen Glück muss der Mensch haben. Nehmst den Balkon zum Beispiel. Das ist doch direkt ein Glücksfall.« Ich wollte wissen, wie sie denn gerade auf dieses Haus gekommen sei. Auf unser Haus, hätte ich fast gesagt. »Freunde«, erklärte sie mir etwas vage, »ein bekannter Herr hat früher hier gewohnt.« Ich fragte, »können Sie mir vielleicht zufällig sagen, wem das Haus gehört?« Nein, das konnte sie nicht. »Leider Gottes«, wie sie spitz betonte, »leider Gottes bin ich da nicht so genau orientiert.« Immerhin wusste sie zu berichten, dass die Villa durch viele Hände gegangen sei. Zuletzt hätten 5 oder 6 Familien, sehr feine Leute, wirklich, sich die 3 Etagen geteilt. »Wegen dem ist es ja hier alles umgebaut worden«, sagte sie verständig, »wegen der Wohnungsnot. Vor dem Krieg hat's hier große Räumlichkeiten gegeben. Das Studierzimmer im Parterre hätten's sehen sollen, direkt luxuriös.« Sie war stolz auf die vergangene Pracht des Studierzimmers im Parterre, wo sie mit dem bekannten Herrn heitere Stunden verlebt haben mochte. Ganz ursprünglich aber, auch dies fiel ihr noch ein, war das Luxusstudio von einem Schriftsteller benutzt worden, der dann außer Landes gegangen war und dort nach Ansicht des Mädchens längst eines elenden Todes gestorben sein dürfte. Wahrscheinlich ein Nicht-Arier, vermutete sie achselzuckend, oder sogar Volljude. Auf alle Fälle hat er sich mit unserer Regierung nicht vertragen. Woraufhin sie noch einmal bemerkte, dass sie eben leider Gottes nicht genau orientiert sei. Das Haus gehört also einem Schriftsteller, der sich mit der Regierung nicht vertragen konnte? Meine direkte Frage war ihr nicht angenehm. Sie wich aus. Wie man's nimmt, wenn der Schriftsteller ein Jud war oder es hat sonst was nicht gestimmt mit ihm, dann ist sein Eigentum natürlich konfisziert worden, das Haus auch. Nach kurzem Sinnen kam sie zu dem Schluss, das Haus gehört dem Staat, sonst hätt's doch keine Lebensborn hier gegeben. Keinen Lebensborn? Das klang interessant. Ich bat das Mädchen, sich deutlicher zu erklären. Ja, wissen Sie denn wirklich nicht, was das heißt? Sie schüttelte missbilligend den Kopf, setzte mir dann aber aufs Geduldigste auseinander, was für eine Bewandtnis es mit dem Lebensborn in unserem Hause hatte. Stramme Burschen von der SS waren hier einquartiert. Sehr feine Leute, wirklich. Die reinsten Bullen. Na, und als Bullen oder Hengste sind's dann auch benutzt worden. Zwegen der Rasse, verstehen's? So ein Lebensborn, wir haben ja viel gehabt, überall im Land, war für rassische Belange da, für die Züchtung nordischen Geblütes, für den deutschen Nachwuchs. Die Mädel haben natürlich rassisch auch einwandfrei sein müssen. Der Schädel, das Becken, alles ist ausgemessen worden mit dem Zentimetermaß. Wenn's gestimmt hat und nichts war zu lang oder zu kurz oder zu dick oder zu mager, dann sind's begattet worden da hier und haben bleiben dürfen bis nach dem Kindbett. Der Lebensborn war nicht nur Züchtungsstelle, sondern auch Mütterheim. Den letzten Satz, wie übrigens alles, was die Funktionen des Lebensborn quasi gelehrt bezeichnete, sprach sie sehr hochdeutsch, mit einer gewissen leiernden Andacht, wie ein Sprüchlein aus dem Katechismus. Ich hätte gern noch einiges erfahren, nicht nur über den Lebensborn im Allgemeinen, sondern auch über die besonderen Zusammenhänge, die es zwischen dieser pikanten Institution und meinem auffallend gut informierten Balkonfräulein vielleicht eins gegeben hatte. Leider wurde unsere Konversation unterbrochen, als sie gerade nett zu werden versprach. Dewsbury, in übrigens nicht unverständlicher Unruhe oder Ungeduld, rief nach mir aus dem Garten. Ich erklärte dem Mädchen, dass ich nun leider schleunigst gehen müsse, was sie zu enttäuschen oder sogar ein wenig zu verletzen schien. Bitte sehr. Dies war wieder ihr pikierter Ton. Aber ihr Lächeln wurde beinahe rührend, da sie mit weicherer Stimme hinzufügte, ich hätte sie gerne noch da behalten, die ganze Nacht eventuell, so gemütlich wie es hier ist, beinahe wieder heim. Wohin mit uns? Es wurde spät. Wir hatten keine Lust, nach Rosenheim zu US Press Camp zu fahren. Vor ein besonders feinem Haus, nicht weit von unserem, in der Mauerkircher Straße, ließ ich halten. Kräftig angeklopft. Noch einmal und kräftiger. Endlich lässt eine erschreckte Stimme sich hinter der Haustür hören. Sie wünschen? Meine Antwort ist kurz und bündig. Betten. Klingt es amerikanisch? Mit noch stärkerem Akzent, zugleich mühsam und autoritativ, wiederhole ich, Betten für zwei Soldaten, aufgemacht, sofort, wir wollen betten.
Dies wirkt. Ein dicker Mann im Schlafrock lässt uns ein, dienend und schwatzend.
Aber natürlich, bitte sehr, mit Vergnügen, wenn die Herren Vorlieb nehmen wollen. Alles sehr bescheiden, nicht so bequem, selbstverständlich wie bei Ihnen in Amerika.
Es war ein großes, elegantes Zimmer, das unser Dicker zur Verfügung stellte. Auch einen Imbiss offerierte er in seiner Angst, aber wir zogen unsere Rationen vor.
Natürlich, jammerte der Wohlbeleibte, amerikanische Rationen, die sind freilich besser. Unser Eins hat nichts zu bieten. Man schämt sich ja, nicht einmal ein Bier. So ein Elend. Gerade die Unschuldigen trifft's immer. Kein Stückel Wurst im Haus. Dabei war ich immer dagegen, immer schon gegen den Hitler. Konsequent, unerbittlich.
Er erging sich in weiteren Beteuerungen seine politische Integrität betreffend.
Ich bin Demokrat, durch und durch.
Schon wegen meiner Frau mit ihrer nicht-arischen Schwägerin.
Sowieso sind wir alle sehr international eingestellt, die ganze Familie. Englisch habe ich auch sprechen können, als junger Mann.
Wir baten ihn, uns dies jetzt nicht vorzuführen, da wir müde seien. So zog er sich zurück. Wir schliefen ausgezeichnet. Am nächsten Morgen fand ich im Bücherschrank ein schön gebundenes Exemplar von »Mein Kampf« nebst mehreren Bänden Rosenberg und Goebbels. Alles diskret beiseite gerückt, aber doch noch auf dem Ehrenplatz mit Schillers gesammelten Werken. Ich nahm die ganze Schmutz- und Schundliteratur vom Simse und schichtete sie fein säuberlich zu einem Haufen, mit dem ich den runden Tisch in der Mitte des Zimmers schmückte. Dazu legte ich einen Zettel mit der Aufschrift »Garstig Nazi-Zeug. Pfui, weg damit!« Ich kann nur hoffen, dass unserem fetten Gastfreund, der immer schon gegen Hitler war, bei diesem ominösen Gruß etwas unbehaglich zumute wurde. Wir verließen das feine Haus, ohne den Herrn nochmals gesehen zu haben. Hierin wird das Interview mit dem Reichsmarschall Hermann Göring und mit dem Komponisten Richard Strauss wiedergegeben. Ich habe über Dachau geschrieben, wie schon andere vor mir. Aber man kann es nicht oft genug tun. Zur Zeit meiner Visite am 11. Mai war das Schreckenslager nicht mehr ganz in seinem infernalischen Urzustand, aber noch immer von bemerkenswerter Grässlichkeit. Durch die kräftigen Gerüche der Desinfektionsmittel hindurch erkannte man, nicht ohne Schaudern und leichte Übelkeit, jedes andere Aroma, das süßlich-faulige, mit dem die Toten sich in Erinnerung zu bringen lieben. Folterkammern, Öfen und Galgen wurden als makabre Sehenswürdigkeiten inspiziert, wie die eiserne Jungfrau und das Rad im Museum. Dieser ganze Mordapparat, wenngleich hochmodern in seinen technischen Ausführungen, machte irgendwie den Eindruck des Unwirklichen, Fantastischen oder doch historisch Distanzierten. Gibt es dergleichen in unseren Tagen, die wir für gesittet halten wollten? Dergleichen gibt es. Von den unseligen, Verfluchten, die noch vor einem Monat an jenem atavistisch-obszönen Gräuel teilgenommen haben, ist gleichfalls eine Anzahl in Dachau zu besichtigen. Nicht weit von der museumhaft erhaltenen Prügelstube sitzen sie hinter Stacheldraht, die Folterknechte der neuen Ordnung, die Stützen der hitlerischen Gesellschaft, Stolz und Elite einer verblendeten Nation.
Unter diesen SS-Verbrechern gab es vielleicht diesen oder jenen, der sich einst bei den Züchtungsorgien in unserem Hause mannhaft hervorgetan. Der gleiche Tag, an dem ich das Dachauer Konzentrationslager besuchte und dort ein paar hundert relativ harmloser oder doch unwichtiger Lumpen, die Raubtiere im Käfig hocken sah, brachte mir auch die Begegnung mit einem der großen Schuldigen und Oberschurken, Hermann Göring. Wie dir aus den Journalen bekannt, durfte er nur einmal interviewt werden, an diesem Tage eben, dem 11. Mai, um dann zusammen mit den übrigen Hauptkriminellen unter alliierter Obhut bis auf Weiteres zu verschwinden. Schauplatz der kuriosen Veranstaltung war eine abgelegene Villa in Augsburg oder vielmehr der dazugehörige Garten, auf dessen gepflegtem Rasen 20 bis 30 amerikanische, französische und englische Reporter nebst einigen hohen Offizieren sich neugierig um den berühmten oder doch sensationell berüchtigten Gefangenen drängten. Göring saß, recht unbequem, aber doch dekorativ auf einem kleinen harten Stuhl im Schatten einer Linde. Oder war es ein Kastanienbaum? Die taubengraue Uniform, in der er sich präsentierte, übrigens ohne Orden und Epauletten, war sicher eine seiner unscheinbarsten, aber doch sehr hübsch. Enttäuschenderweise fand ich ihn viel weniger unförmig als erwartet. Ein knapp mittelgroßer Mann mit Bauch und Doppelkinn, aber ganz ohne monströse Züge. Man kann nicht einmal sagen, dass er besonders unsympathisch wirkt, eher im Gegenteil. Eine gewisse Brutalität ist seiner Miene freilich anzumerken. Auch hat der Blick oft ein recht böses Glitzern. Aber die Stimme klingt beinahe angenehm, markig und hell, wenngleich ein wenig fett, und das Gesicht erscheint nicht schlecht geschnitten. Die Gesamterscheinung lässt an den Typ des Söldnerführers denken, dem es bei aller Grausamkeit doch nicht ganz an Gemütlichkeit gebricht. Übrigens war es Göring schlicht darum zu tun, einen guten Eindruck zu machen. Hoffte er auf Vergebung? Rechnet er mit der Langmut und Ignoranz der Sieger? Absurde Illusion. Und doch vielleicht nicht so durchaus absurd, wenn man bedenkt, mit welch unpassender Höflichkeit der alte Halunke von unseren militärischen Würdenträgern zunächst behandelt worden ist. Unter dem Druck der öffentlichen Meinung hat man sich freilich eines Besseren besonnen. Der Göring, den die Journalisten zu Augsburg durchhechelten, war kein Selbstgewisser, kein Verwöhnter mehr. Aber wenn er seine Arroganz zu kaschieren wusste, auch nach Zerknirschung sah er wenig aus. Vielmehr glich er einem großen Herrn, der Pech gehabt hat und nun versucht, sich mit Charme und Schlauheit irgendwie aus der Affäre zu ziehen. Dem großen Herrn war etwas unbehaglich. Sein Lachen klang forciert. Auch fiel auf, dass er das Schnupftuch oft zur Stirne führte. Er schwitzte, obwohl er doch im Schatten saß. Schwitzend bat er den Intertreten, uns darauf hinzuweisen, dass er, der Reichsmarschall, mit dem Führer schon seit geraumer Weile total verkracht gewesen sei. Völlig auseinander, betonte er mit erhobenem Zeigefinger. Ich bitte, dies zu unterstreichen. Es ist wichtig. Während die Botschaft auf Englisch und Französisch ausgerichtet wurde, beobachtete der Reichsmarschall besorgten Blickes unsere Reaktion. Die Konzentrationslager? Er hatte nie geahnt, was dort vor sich ging. Alles Himmlers Schuld. Wären solche Abscheulichkeiten mir bekannt gewesen, ich hätte protestiert, hätte durchgegriffen. Wobei er sich nervös die Stirne tupfte. Der Reichstagsbrand? Hier wurde er fast schelmisch. Ich hatte nichts damit zu tun. Dazu ein Grinsen, spitzbübisch sozusagen. Ist Hitler tot? Ich war es, der diese Frage an ihn richtete, auf Deutsch natürlich, was ihn etwas zusammenfahren ließ. Indessen kam die Antwort mit großer Promptheit und besonderem Nachdruck. Ja, Hitler ist tot. Unbedingt. Kein Zweifel. Dies also war das Göring-Interview im Frühlingsgarten. Kurios, nicht wahr? Wenn ich nichts Drolliges zu berichten hätte, der Umfang dieser Epistel wäre ja in der Tat durchaus unverzeihlich. Nach einer kurzen Zwischenmusik folgt dann das Interview mit dem Komponisten Richard Strauss. Eines anderen Gespräches von erstaunlicher Drolligkeit möchte ich schließlich noch Erwähnung tun. Gestern war ich bei Richard Strauss in Garmisch mit Kurt Ries zusammen, der hier als ein US-Korrespondent tätig ist. Wir ließen uns als zwei amerikanische Reporter melden. Der Meister empfing uns mit großer Herzlichkeit, ohne mich zu erkennen natürlich, und ohne dass ich ihm irgendwelche Aufschlüsse über meine Identität gegeben hätte. Auch diese Unterhaltung fand vor einer Villa im blühenden Garten statt, freilich in sehr viel intimerer Form als das Interview mit dem Reichsmarschall. Bei Strauß gab es kein militärisches Zeremoniell, keinen Massenandrang internationaler Berichterstatter. Vielmehr waren Kurt und ich die einzigen oder doch die ersten journalistischen Besucher nicht nur an diesem Tage, sondern überhaupt seit dem Ende des Krieges. Sonderbarerweise war noch nicht einer von unseren sonst so findigen Kollegen auf die Idee verfallen, den Komponisten der Salome und des Rosenkavaliers zu interviewen. Umso größer seine Mitteilsamkeit, die durch keinerlei Scham oder Takt gehemmt erscheint. Scham und Takt sind seine Sache nicht. Die Naivität, mit der er sich zu einem völlig ruchlosen, völlig amoralischen Egoismus bekennt, könnte entwaffnend, fast erheiternd sein, wenn sie nicht als Symptom sittlich-geistigen Tiefstandes so erschreckend wäre. Erschreckend ist das Wort. Ein Künstler von solcher Sensitivität und dabei stumpf wie der Letzte, wenn es um Fragen der Gesinnung des Gewissens geht. Ein Talent von solcher Originalität und Kraft, ein Genie beinahe und weiß nicht, wozu seine Gaben ihn verpflichten. Ein großer Mann, so völlig ohne Größe. Ich kann nicht umhin, dies Phänomen erschreckend und auch ein wenig degoutant zu finden. Sein hohes Alter ist keine Entschuldigung, kaum ein mildernder Umstand. Zwar erklärte er uns, dass er keine künstlerischen Pläne mehr habe. 15 Opern, dazu die Lieder, die symphonischen Stücke und andere Kleinigkeiten, es genügt. Mein Oeuvre ist abgeschlossen. Aber für einen Mann von 81 ist er in ungewöhnlich guter Form. Die rosige Miene hat nichts Greisenhaftes, ebenso wenig wie der sichere Gang und die süddeutsch weiche, sanft sonore Stimme. Mit sanft sonorer Stimme teilte er uns mit, dass die Nazi-Diktatur auch für ihn in mancher Beziehung lästig gewesen sei. Da war zum Beispiel kürzlich erst der höchst ärgerliche Zwischenfall mit den Ausgebombten, die in seinem, des Meisters Haus einquartiert werden sollten. Ihm schwoll die Zornesader, wenn er nur daran dachte. »Man stelle sich das vor«, rief er, sehr aufgebracht, »Fremde hier in meinem Heim.« Mit einer Hand, die etwas zitterte, nicht von Altersschwäche, sondern vor Wut, wies er auf das Haus. Ein ländlich eleganter Bau von stattlichen Dimensionen.
Beruhige dich doch, Papa.
Des Meisters Schwiegertochter, die mit uns im Garten saß, redete mit dem cholerischen Alten zärtlich vernünftig zu.
Es war eine scheußliche Idee, ein Affront, äußerst ungehörig, aber Gott sei Dank ist es doch bei der Idee geblieben. Man hat dir keine Ausgebombten zugemutet, nicht wahr, Papa?
Gewiss, weil der Krieg zu Ende ging.
Der Alte grollte immer noch, nur halb besänftigt.
Aber was wäre sonst passiert? Mein Appell an Hitler hatte keine Wirkung. Er bestand darauf, dass auch ich Opfer bringen müsse. Einquartierung, eine Unverschämtheit.
Und sonst gab es nichts, was er Hitler übel nahm?
Doch, noch das und dies, noch mancherlei.
Der musikalische Geschmack des Führers war, nach Straußens Ansicht, denn doch etwas einseitig und speziell gewesen.
Richard Wagner in allen Ehren, aber schließlich waren auch noch andere da.
Meine letzte Oper, Die Liebe der Danae, ist einfach ignoriert worden, stellte der Komponist beleidigt fest.
Und Sie wissen ja, was für Schwierigkeiten ich wegen des Librettes von Stefan Zweig hatte.
Dabei ist Die schweigsame Frau wirklich ein sehr geschickt gemachter Text.
Und übrigens konnte ich ja 1933 nicht ahnen, dass die Rassengesetze kommen würden.
Ob er jemals daran gedacht habe, Nazi-Deutschland zu verlassen?
Meine Frage überraschte ihn. Er musterte mich unter hochgezogenen Augenbrauen.
Warum hätte er wohl Deutschland verlassen sollen?
Ich habe doch meine Einkünfte hier, ziemlich große sogar.
Die Schwiegertochter, eine nicht sehr arisch wirkende Dame, nickte eifrig, während der rosige Alte nicht ohne Stolz konstatierte:
Schließlich gibt es bei uns mindestens 80 Opernhäuser.
Es gab. Ich konnte diesen Einwand nicht unterdrücken.
Sie wollen wohl sagen, dass es in Deutschland einmal 80 Opernhäuser gegeben hat.
Er verstand mich nicht. Vollauf beschäftigt mit seinen eigenen Affären hatte er wohl keine Zeit gehabt, eine Bagatelle wie die Zerstörung deutscher Städte und deutscher Opernhäuser auch nur zur Kenntnis zu nehmen.
Mindestens 80, insistierte er streng, um dann mit leicht besorgtem Kopfschütteln fortzufahren.
Natürlich, wenn die Lebensmittelversorgung hier noch schlechter werden sollte, würde ich vielleicht doch noch auswandern müssen, in die Schweiz etwa.
Aber bis jetzt hat man sich ja immer noch irgendwie durchgewurstelt.
Ja, so einer wurstelt sich durch. Ganz gleich unter welchem Regime.
Haben die Nazis einen sinnlosen und mörderischen Krieg verschuldet? Sind Millionen Unschuldiger in Gaskammern zugrunde gegangen?
Liegt Deutschland in Schutt und Asche?
Was kümmert es? Richard Strauss
sagt, auswandern?
Ja, wenn das Essen schlecht wird.
Im Dritten Reich gab es sehr gut zu essen, besonders wenn man Tantiemen aus mindestens 80 Opernhäusern scheffelte.
Von ein paar dummen Zwischenfällen abgesehen, hatte ich nichts zu klagen.
Manche der Nazi-Häuptlinge, sagt Richard Strauss, waren famose Menschen. Hans Frank zum Beispiel, der frohe Herr des Polenlandes.
Sehr fein, sehr kultiviert, er schätzt meine Opern.
Und Baldur von Schirach, der über die Ostmark, sonst Österreich genannt, zu gebieten hatte. Dank seiner Protektion genoss die Familie Strauß in Wien eine Vorzugsstellung. Und dies, obwohl der Sohn des Komponisten eine rassisch nicht einwandfreie Gattin hatte.
Ich darf wohl behaupten, dass meine Schwiegertochter die einzig freie Jüdin in Großdeutschland war.
Frei? Nicht doch, Papa. Oder doch nicht so ganz?
Es war Frau Strauß Junior, geborene Grab, die kokett wehleidig protestierte.
Meine Freiheit ließ zu wünschen übrig. Du vergisst, was ich auszustehen hatte. Durfte ich etwa jagen gehen? Nein, sogar das Reiten war mir zeitweise verboten.
Ich schwöre es, dies waren ihre Worte. Die Nürnberger Gesetze sind gewesen. Auschwitz ist gewesen. Ein Massaker ohne Beispiel hat stattgehabt. Das infamste Regierungssystem der Weltgeschichte hat die Juden zum Freiwild degradiert.
All dies ist bekannt. Und die Schwiegertochter des Komponisten Richard Strauss beklagt sich, weil sie nicht jagen durfte. Zeitweise war ihr sogar das Reiten untersagt.
Ich fand es an der Zeit, das empörende Gespräch zu beenden.
Sie gehen schon?
Der Meister und die geborene Grab hätten uns gern zum Essen dabehalten. Ich lehnte ab. Kurt erklärte, gleichfalls eine Verabredung in der Stadt zu haben, konnte aber doch nicht umhin, Herrn Strauß um eine signierte Fotografie zu bitten.
Gewiss doch, mit Vergnügen.
Der Alte strahlte und zu mir gewendet,
wünschen auch Sie ein Bild?
Danke, ich sammle nicht. Meine Antwort muss ziemlich eisig geklungen haben. Die weißen Augenbrauen stiegen höher denn je, mehr verblüfft als gekränkt. Dann kam ein Achselzucken, ein überlegenes Lächeln.
Diese Amerikaner, man weiß ja, wie ungebildet und vulgär sie sind. Ein Autogramm des Meisters zu verschmähen? So ein blöder Yankee kennt eben nichts als Boxer und Movie-Stars.
Und nun wirklich Schluss. In meiner letzten Lesung aus den Erinnerungen von Klaus Mann hörten Sie das Interview mit Hermann Göring und dem Komponisten Richard Strauss.